Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Fundraising-Podcast von und mit Jan Ückermann und ich freue mich sehr auf zwei Gäste, die ich jetzt hier habe. Zum einen ist das David Hübner, Referent für Fundraising und Philanthropie bei German Watch. German Watch kennt man vielleicht gar nicht wirklich, aber ihr kennt sie doch alle. Warum? Das erzählt der David uns gleich. Und dann haben wir noch den Konstantin Popovic, Referent der Philanthropie bei World Vision, eine Organisation, die dann wahrscheinlich doch mehreren Leuten was sagt als German Watch. Aber lieber David, guten Morgen oder guten Mittag, haben wir eben schon drüber gescherzt. Kommt auch auf die Position drauf an, ist man Papa oder nicht? Wird man morgens um 4 geweckt oder erst dann um 10 aufstehen kann? Guten Morgen, ihr beiden erstmal und vielen Dank, dass ihr hier mit dabei seid. David, warum könnte man Frau denn German Watch kennen? Da gibt es ja so ein paar Sachen, die ihr in den letzten Jahren irgendwie auch mit beeinflusst habt, ne?
Ja, ich glaube, erstmal ein Grund, warum man uns vielleicht manchmal nicht kennt. Wir sind eine der führenden Expertinnenorganisationen zu deutscher, europäischer und internationaler Klimapolitik, arbeiten auch zu anderen Bereichen, die mit dem Thema Klimakrise zusammenhängen, wie Unternehmensverantwortung und dergleichen. Ich glaube, dadurch, dass wir nicht immer so öffentlichkeitswirksam vielleicht wie manche andere sind, nimmt man uns nicht immer so plakativ wahr, aber Dinge wie beispielsweise das bahnbrechende Urteil vom Bundesverfassungsgericht 2021, mit dem dann Klimaschutz in Deutschland Verfassungsrang bekommen hat, geht auch auf unsere Arbeit zurück. Also das, was wir machen, ist Strukturen verändern und auf höchster politischer Ebene vor allem ansetzen. Und als solches ist unsere Arbeit manchmal vielleicht etwas komplexer, aber eben sehr wirkungsvoll. Und auch eine tolle Herausforderung für einen Fundraiser, der das dann abstrahieren darf und für Spenderinnen und Spender verständlich vermitteln darf. Aber ja, eine sehr tolle Arbeit, die wir da machen. Und ich freue mich da seit 3 Jahren als Fundraiser mitwirken zu dürfen.
Super, vielen Dank. Und Konstantin, du bei World Vision, eine Organisation, die doch dann etwas mehr öffentlichkeitswirksame Aktionen auch macht. Du bist wie lange jetzt bei World Vision dabei?
Ja, erstmal guten Morgen oder guten
Moin,
Mittag.
guten Mittag oder Abend.
Ich habe letztes Jahr im April bei World Vision angefangen. Dementsprechend bin ich jetzt knapp ein Jahr im Großspenden-Fundraising und genau und bringe seitdem meine Erfahrungen, die ich davor im Face-to-Face gesammelt habe, eben bei World Vision ein.
Wunderbare Brücke. Damit sind wir direkt drin im Thema Face-to-Face-Fundraising. Denn ich habe euch eingeladen hier in den Fundraising-Podcast, weil ihr eben beide das Fundraising so auf die richtig harte Schule gelernt habt, sage ich mal, oder? Also ich bewundere die ganzen Frauen und Männer, die da auf den Straßen rumstehen, sage ich mal, so ein bisschen salopp und den harten Job des Dialoges, des Face-to-Face-Fundraisings machen. Und da habt ihr auch angefangen, ne? Konstantin, wann hast du das erste Mal auf der Straße gestanden und versucht, neue Dauerspender für welche Organisation auch immer zu finden?
Oh, das erste Mal ist tatsächlich für mich jetzt gerade schwer zu sagen. Es müsste irgendwann in meinem ersten oder zweiten Semester gewesen sein. 2008, 9, so in den Dreh. Da habe ich aber nur kurzzeitig mal 1, 2 Wochen auf der Straße gestanden, das quasi so als Nebenjob gemacht. Und so wirklich eingetaucht in das Face-to-Face bin ich dann 2015, als ich dann quasi nach meinem Studium mich aktiv bei einer großen Agentur bei Dialog direkt eben beworben habe und dann so wirklich den Einstieg gemacht habe.
David, wann war das bei dir? Wie lange ist das zurück? Weißt du es noch, oder?
Ja, wirklich lange her. 2006 war das, auch in meinem, ich glaube, dritten Semester. Und ich glaube, wie viele im Face-to-Face habe ich mir mit dem Face-to-Face-Fundraising mein Studium finanziert. Das war am Anfang ein ja, toller Nebenjob, den ich irgendwie sehr gerne gemacht habe. Auch wenn er anstrengend und, ne, was du gerade erzählt hast, das natürlich alles mit sich bringt. Ich glaube, ist nicht für jeden etwas, aber ja, mir hat es immer eine Menge Spaß gemacht und ja, war eine tolle Möglichkeit, da das Studium mit zu bestreiten. Und nach dem Studium bin ich dann dort geblieben erstmal, ja.
Und jetzt heute seid ihr beide im Großspenden-Fundraising auch tätig. Konstantin, du 100%, glaube ich, ne?
Genau.
Komplett darfst da
Ja.
deine gesamte Arbeitszeit reinstecken. Bei dir, David, du musst auch noch ein paar andere Bälle jonglieren, ne?
Ja, das ist richtig, genau. Also ich bin bei German Watch Referent für Fundraising und Philanthropie. Das heißt, ich verbinde gerade tatsächlich ja fast die gesamte Spenderinnenpyramide so in meinem Bereich und insbesondere seit diesem Jahr warten jetzt sehr spannende Zeiten auf uns, weil wir sehr viele neue Dinge machen und unser Wachstum im Fundraising einfach beschleunigen wollen und müssen. Und unter anderem wird das in den beiden Bereichen Großspenden-Fundraising und auch Face-to-Face passieren. Wir haben tatsächlich seit diesem Jahr eine ganz kleine, aber jetzt schon die ersten Termine erfolgreich hinter sich gebrachte kleine Inhouse-Kampagne gestartet.
Also Inhouse Face-to-Face-Fundraising-Kampagne, so meinst du,
Genau,
ne? Genau.
Inhouse Face-to-Face-Fundraising-Kampagne bei German Watch. Genau. Nix, also vom Umfang nicht vergleichbar mit dem, was wir vorher bei Agenturen und Co. gemacht haben, aber es ist einfach ein unheimlich tolles Tool, um halt Regular Giving, Dauerspenden als NGO aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es weltweit ja, so erfolgreich ist als Kanal und Maßnahme.
Warum sollte sich denn eine Organisation für das eine oder das andere entscheiden oder anders gestellt auch die Frage? Ich meine, es sind beides Instrumente, Großspenden-Fundraising und Face-to-Face-Fundraising, die erstmal ein Investment bedürfen, ne? Bei Face-to-Face ist es in erster Linie wahrscheinlich Cash, also dass ich genügend Geld mitbringen muss, damit wir einfach genügend Dialogerinnen und Dialoger auf die Straßen schicken können. Im Großspenden-Fundraising ist es mehr das personelle Investment, ne? Also stelle ich eine Person ein, stelle ich eine zweite Person ein, die Großspenden-Fundraising macht. David, vielleicht auch du nochmal so aus deiner Perspektive jetzt eher, der dann die verschiedenen Bälle jonglieren muss oder schauen muss, wie passt das in die Strategie? Wie verhält sich das?
Ja, du sagst es vollkommen richtig. Es sind beides Maßnahmen, die ein entschiedenes Investment brauchen. Also insbesondere Face-to-Face ist einfach sehr kapitalintensiv. Auch wenn man eine kleine Kampagne macht, wie wir jetzt, man braucht einfach das Personal, was dann so einen Infostand betreut. Pro Stand sind es meistens 4 bis 5 Leute und die ganze Logistik dahinter und so weiter. Das ist einfach ein Aufwand, aber es ist ein Aufwand, der sich eigentlich immer lohnt, weil ja, das, was am Ende bei rauskommt, sind einfach Fördermitglieder oder Dauerspenderinnen und deshalb ist Face-to-Face, was für mich jetzt sehr spannend ist, das einfach auch mal jetzt aus NGO-Perspektive direkt zu begleiten, einen Kanal, den man einfach ja toll skalieren kann. Ne? Man hat nicht so viele Unbekannte in der Gleichung drin, sondern man weiß ziemlich genau, was stecke ich rein. Und wenn man es eine Weile auch testet, weiß man ziemlich genau, was bekomme ich raus. Und dementsprechend ist es einfach unheimlich planbar und im Ergebnis natürlich auch Risiko gestreut, weil wir haben ganz viele neue Fördermitglieder oder Dauerspenderinnen, die einfach ja in eine Fundraising-Strategie unheimlich gut reinpassen und ja wichtig sind als Basis irgendwie, um das Fundraising auszubauen.
Ich durfte euch beide ja auch begleiten durch die Weiterbildung am Major Giving Institute zum Großspenden-Fundraiser. Konstantin, du warst aber auch nicht der Erste von World Vision, der die Ausbildung bei uns gemacht hat. Du bist jetzt reingekommen in ein Team von Großspenden-Fundraiserinnen, oder? Und
Ja, exakt.
siehst da irgendwie, aber auch schon, ne, also oder anders gefragt, warum bist du als, ich sag mal, ehemaliger Face-to-Facer als Dialoger, warum war dann für dich ein nächster Schritt, dann irgendwann vielleicht Jahre später, aber in das Großspenden-Fundraising?
Also ich glaube, die wichtigste Erkenntnis war für mich während meiner Zeit als Dialoger einfach, dass ich Fundraising an sich extrem sinnvoll und nachhaltig finde und empfunden habe und mich dann irgendwann dazu entschieden habe, mehrere Instrumente des Fundraisings einfach kennenzulernen, um einfach auch einen besseren Überblick zu bekommen, welche Instrumente hat denn eine Hilfsorganisation, um eben nachhaltig Projekte zu finanzieren und somit eben Projektziele eben auch nachhaltig zu erreichen. Und da ich in meinen Augen nach 7 Jahren das Face-to-Face als Instrument durchaus gut verstanden habe, war für mich dann der nächste Step ins Großspenden-Fundraising lag eigentlich auf der Hand. Nach einem knappen Jahr kann ich sagen, es war für mich die richtige Entscheidung. Ich kann sehr, sehr viel von dem, was ich eben im Face-to-Face gelernt habe, jetzt im Großspenden-Fundraising eben zielgerichtet einsetzen. Und das hat mir, glaube ich, den Einstieg in den Job als Großspenden-Fundraiser sehr, sehr vereinfacht.
Also dann schauen wir jetzt mal auf die Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch die Unterschiede. Aber fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten vielleicht an, denn da sind unsere drei Gefühle ja sehr ähnlich, dass das sehr viel miteinander zu tun hat. Und du hast es jetzt gerade gesagt, Konstantin, irgendwie für dich der logische nächste Schritt. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum jetzt, aber du wirst es vielleicht noch mal kurz erklären. Oder hat es einfach damit zu tun, auf der Straße hast du mit Menschen gesprochen und jetzt im Großspenden-Fundraising darfst du auch mit Menschen sprechen? Oder wo sind da noch Gemeinsamkeiten?
Also der logische Schritt war für mich einfach, wie gesagt, ein neues Instrument des komplexen Fundraisings einfach zu erlernen. Und im Großspenden-Fundraising hat man genauso wie im Face-to-Face natürlich den direkten Kontakt mit Spendern, ist mit ähnlichen Herausforderungen bei der Kontaktaufnahme mit konfrontiert. Also Thema Ablehnung ist, glaube ich, ein großer Faktor. Da würde ich einfach sagen, dass diese Face-to-Face-Schule mir dabei geholfen hat, mit Ablehnung klarzukommen und Ablehnung auch in den richtigen Kanal einzusortieren. Eine andere Gemeinsamkeit ist natürlich die Gesprächsführung. Also wie trete ich an einen Spender, Spenderin heran? Worauf muss ich achten? Wie sensibel muss ich mit gewissen Themen umgehen? Das Thema Empathie ist natürlich auch ein großer Punkt. Also es gibt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, die mir dabei geholfen haben, eben anzukommen.
David, wenn du spontan jetzt antworten müsstest, was sind die drei größten Gemeinsamkeiten zwischen Face-to-Face und Großspenden-Fundraising? Oh, ich bin gemein, ne? So unabgesprochene Fragen, die mir dann so spontan kommen.
Nein, super. Also ich würde auch sagen, dass der eine ganz große Überbau ist Empathie, ne? Also ich habe selber für mich, aber auch wir haben ja in der vorherigen Tätigkeit viele Dialogerinnen ausgebildet und irgendwie auf ihrem Weg begleitet. Und ein Kern, den ich immer versucht habe rüberzubringen in der Ausbildung, war, interessiert euch wirklich im Face-to-Face für die Menschen, die euch da gegenüberstehen, ne? Wer ist das? Welche Körpersprache hat er oder sie? Und vor allem versuch herauszufinden, welches Feuer für das Thema, zu dem ihr euch da gerade unterhaltet, brennt denn in deinem Gegenüber und schafft dir so eine Gesprächsgrundlage. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der in beiden Disziplinen absolut essentiell ist, dass man halt eben Fundraising ist vor allem zuhören, ne? Und herausfinden, was sind denn die Ziele und Wünsche eines Spenders oder eines potenziellen Unterstützers. Und das als Fähigkeit mitzubekommen, ist, glaube ich, etwas, was in beiden Disziplinen unheimlich hilft. Das Zweite ist, wenn man mal von der Seite der Empathie wegkommt, hin wie gehe ich denn, also wie stelle ich meine NGO dar? Das wäre die zweite starke Gemeinsamkeit oder vielleicht auch etwas, was das Großspenden-Fundraising von Face-to-Face lernen kann. Ich habe vorhin schon von gesprochen, Dermot ist manchmal etwas, braucht etwas länger, um uns zu abstrahieren und runterzubrechen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die Face-to-Facelerinnen, wenn sie Face-to-Face eine Weile machen und vor allem über Jahre erfolgreich machen, ganz, ganz intuitiv haben. Wie vermittel ich eigentlich auf einer persönlichen Ebene die NGO, für die ich da gerade stehe? Oder ich bin zum Beispiel so dran gegangen, ich habe mir immer angeguckt, Jahresberichte, und habe mir selber rausgesucht, was sind die Sachen, die mich wirklich überzeugen und mich packen. Und das habe ich versucht, in Gespräche einzubringen und glaube, das ist eine Art Abstraktionsarbeit, die dann eben auch im Großspenden-Fundraising, wo es ja auch das Kernelement ist, ja einfach das persönliche Gespräch, wo das dann in so ein Gespräch hineinfließt, was so eine persönliche Note. Und ich glaube, das macht auch am Ende einen ganz großen Teil des Erfolgs von beiden Kanälen aus, ne? Weil wenn wir als potenzielle Spender oder Förderer irgendwie dastehen und von Menschen erfahren und im Gespräch erfahren, was wirklich wichtig ist, hat das nochmal eine ganz andere Kraft, als das vielleicht nur aufgeschrieben zu sehen. Das, weil du nach drei Dingen gefragt hast, noch eine dritte Sache hinterher, die mich auch im Fundraising hält, aber insbesondere auch den Spaß für mich bei diesen beiden Disziplinen ausmacht, dass das Gefühl von Selbstwirksamkeit, also dass die Freude, die man zum Teil im Face-to-Face erfährt, aber auch im Großspenden-Fundraising, wenn man Menschen davon im persönlichen Gespräch überzeugt, irgendwie für eine bessere Zukunft einzutreten und sich zu engagieren, das ist einfach toll. Also das ist einfach ein ganz, ganz wunderbare Erfahrung und ich finde, die macht man in beiden Disziplinen und die macht auch einen großen Faktor dann vielleicht der immer wiederkehrenden Motivation aus. So.
Aber jetzt einmal Hand aufs Herz. Die ganzen Studierenden, die dafür heute die Organisation, nächste Woche eine andere. Nee, so läuft es ja nicht, ne? Aber das sind ja so Vorbehalte, die dann auch viele, auch Kolleginnen und Kollegen, Fundraiserinnen und Fundraiser, gegenüber dem Face-to-Face-Fundraising haben. Und stehen die denn wirklich auch mit Herz und Verstand hinter der Sache, für die sie das da machen, weil vielleicht nächsten Monat dann doch eine andere Organisation sie verkaufen müssen, in Anführungszeichen? Konstantin.
Also ich persönlich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ich sehe da auch keine Herausforderung, an der einen Woche für die UNO-Flüchtlingshilfe und in der nächsten Woche für Amnesty International auf die Straße zu gehen. Ich glaube, dass ein Großteil der Hilfsorganisationen oder alle Hilfsorganisationen, für die auf die Straße gegangen wird, einen guten Zweck haben und einen guten Sinn haben und dass man auch authentisch für diese Hilfsorganisation sich stark machen kann, auch wenn man keinen absoluten Deep Dive in das Thema macht und absoluter Experte ist,
Und
sondern
vielleicht sogar manchmal besser, oder? So, weil dann bist du nicht so tief drin und kannst dich einfach auf das Storytelling und den Funken überspringen lassen fokussieren, ne?
100%. Also da würde ich dir absolut beistehen. Das sehe ich genauso. Also ich glaube, beim Dialogen ist es halt eben wichtig, genau zielgerichtet Informationen zu geben und halt eben punktuell. Und umso mehr Informationen man natürlich einem Spender, einer Spenderin zur Verfügung stellt, umso mehr Optionen hat sie auch und umso mehr kommt sie natürlich auch ins Denken. Und ich glaube, der Punkt im Face-to-Face ist es natürlich eben diesen Quick Win, ne? Also diesen schnellen emotionalen Touch, Point bei dem Gegenüber zu erzeugen. Und ich glaube, das kann vielleicht manchmal eben dazu führen, dass Menschen glauben, dass die Dialogerinnen nicht hinter dem Thema stehen, weil es eben ein Dialog ist, der vielleicht 2, 3, 4, 5 Minuten geht und dann kommt schon zum Abschluss ne? Oder eben zum Ask. Ich für mich sehe da, wie gesagt, keinen Widerspruch und ich stand für, ich glaube, 5 oder 6 unterschiedliche Hilfsorganisationen selber auf der Straße und war für jede einzelne absolut begeistert und fand ich gut, auf der Straße zu stehen und mich dafür stark zu machen.
Ja, ich meine, und im normalen Leben eines Großspenden-Fundraisers, einer Großspenden-Fundraiserin oder einer Fundraiserin, also ganz allgemein, ist es ja ebenso, wenn ich dann einen Jobwechsel mache, nur ist der vielleicht nicht so schnell, aber auch da muss ich mich ja dann wieder neu motivieren, neu begeistern und so, genau. Wir hatten eben im Vorgespräch schon, Konstantin, du hast es eingebracht, fand ich
Ja.
super, den Major-Donor-Zyklus auch angesprochen, der ja für uns im Großspenden-Fundraising wirklich so ein Tool ist oder wie wir eben strategisch in der Arbeit vorgehen sollten. Und da können wir natürlich schön auch die Parallelen ziehen. Also wenn wir anfangen mit dem ersten Step, Identifizierung. Wie macht ihr das da auf der Straße? Entschuldigung, das soll jetzt nicht zu
Ja,
salopp
klar.
klingen, ne? Aber ich meine, da gehen hunderte, tausende Leute am Stand vorbei, aber wie finden jetzt Dialogerinnen und Dialoger da die richtige Person? Wie identifizieren sie die richtigen, die sie dann ansprechen?
Ich glaube, das ist typabhängig teilweise. Ich selber habe mir immer Leute anhand gewisser Merkmale ausgesucht, die ich persönlich interessant fand oder ansprechend fand oder eben auch in eine Art Zielgruppe einkategorisieren konnte. Und das waren halt meistens Menschen über 40 und eben auch gut gekleidet im besten Fall. Das ist für mich immer ein Zeichen von einem gewissen Wohlstand, der natürlich benötigt wird, um eben auch manchmal schnell 120, 240 oder 360 oder auch mehr eben auf der Straße zu geben. Und wie gehe ich auf diese Leute zu? Also es ist natürlich das Allerwichtigste, dass man
Warte
eben
mal,
erstmal.
Konstantin,
Achso, ja.
lass uns mal wirklich ganz kurz noch bei der Identifizierung bleiben.
Ja,
Wir
klar,
schneiden
natürlich.
das jetzt mal alles durcheinander und wirklich kleinteilig auf. Also du, eher nehme ich jetzt mit, Menschen über 40, gut gekleidet, weil und so weiter. David, wie hast du die Menschen identifiziert oder dann vielleicht auch schon rüber in, nee, wir bleiben bei der Identifizierung. Welche Menschen hast du am liebsten angesprochen?
Ich glaube, neben dem, dass man immer eine gewisse Zielgruppe hatte, passiert da auch noch sehr viel Kleinteiligeres. Also ich glaube, ich habe gar nicht immer so direkt jemanden jetzt visuell irgendwie einkategorisiert, sondern viel mehr passiert eigentlich nach der ersten Ansprache. Ich spreche jemanden an und ich habe die Leute eigentlich immer danach erst selektiert, und zwar: Wie reagieren Sie denn auf mich? Merke ich, da ist ein Interesse da, da ist eine Zugänglichkeit da, da ist irgendwie eine, also kriege ich was zurück und merke ich, hier kann ich mit arbeiten und hier will ich meine Zeit rein investieren. Das war, glaube ich, die erste Selektion. Und immer wenn ich gemerkt habe, man trifft ja viele einfach tolle Menschen, und wenn ich das Gefühl hatte, das war für mich eigentlich immer so der erste Faktor. Und ich glaube, ein zweiter Faktor an Selektion, zumindest in meiner Art, Face-to-Face zu machen, war immer drin. Und zwar versuche ich immer sehr, sehr schnell am Anfang einzubringen, dass es hier gerade um Unterstützung geht, also um finanzielle Unterstützung. Sehr, sehr früh im Gespräch, eigentlich schon nach dem Hallo. Einfach um dort den Kontext reinzubringen, und wenn Menschen darauf grundsätzlich keine Lust haben, was ja vollkommen in Ordnung ist, dann können sie an der Stelle schon sagen, das ist heute nichts für mich, und auch weitergehen. Oder wenn ich merke, ja, okay, da habe ich grundsätzlich irgendwie eine Bereitschaft zu, dann kann man das Gespräch weiterführen. Waren so meine Arten der Selektion, die im Face-to-Face stattfinden. Und ich glaube, da gibt es viele Parallelen, die es ja im Großspenden-Fundraising in den ersten zwei Schritten auch gibt, ne? In
Ja,
der
ich würde mir jetzt mal, genau,
Identifizierung.
ich würde jetzt mal dieses Weiterspinnen so, ne, also oder den Gedanken weiterspinnen. Was weiß ich, ne? Wir rufen jetzt jemanden an, weil der hat sich selber identifiziert, weil er eben gerade eine 500-Euro-Spende, 1.000-Euro-Spende gegeben hat und weil wir kontinuierlich für Großspenden-Fundraising identifizieren wollen, rufen wir die Person innerhalb von 24 Stunden natürlich im besten Fall an und fragen dann mit dem Ziel eben, fragen, können wir uns mal persönlich kennenlernen, so, ne? Und dann weiß. Ja, aber meistens schon die Person, und das ist dann das Schöne vielleicht im Großspenden-Fundraising oder was auch immer schön, aber ne, dass wir wollen sie persönlich kennenlernen. Ich würde an der Stelle nicht dazu raten, ne, sag gleich auch ja, weil ich möchte letztendlich, dass sie nicht mehr nur 1.000 Euro spenden, sondern 5.000 dann demnächst, sondern dass es da erstmal auf diese Beziehungsgestaltung geht. Ne? Aber kann natürlich auch mal Sinn machen, wenn wir dann in einem persönlichen Gespräch sind, von Anfang an direkt zu sagen, ich bin heute hier, um mit Ihnen über das große Projekt XY zu reden und zu eruieren, ob Sie dafür eine große Spende geben können. Wie macht ihr denn Qualifizierung, Recherche? Oder wie, also ihr, also wie passiert das auf der Straße im Dialog dann, Konstantin?
Also tatsächlich würde ich Qualifizierung und Recherche in dem Sinne als persönliche Ebene vor dem wirklichen Dialog betrachten. Da geht es für mich vor allem darum, diese Person kennenzulernen, ne, einschätzen zu können, mit wem unterhalte ich mich da wirklich. Also, ne, ist die Person, steht die Person mitten im Leben oder habe ich eine Person angesprochen, die vielleicht aktuell arbeitslos ist oder noch studiert und einfach nicht in meine Zielgruppe reinpasst. Und dafür habe ich mir persönlich auch immer eine gewisse Zeit genommen, weil das einfach die Basis für den Dialog war. Und die persönliche Ebene zieht sich natürlich durch den Dialog immer mal wieder, kommt sie hervor. Und die persönliche Ebene war für mich auch einfach ein Ankerpunkt, wo ich eben ansetzen kann, um herauszufinden, was die Person wirklich interessiert und wo ich eben die Information zielgerichtet einsetzen kann, damit ich eben die Person dort abholen kann, wo sie sich befindet. Und da würde ich eben auch die Parallele zur Qualifizierung im Großspenden-Fundraising ziehen, was du jetzt eben gerade gesagt hast, das Telefonat nach dem Spendeneingang, da geht es für mich vor allem darum, dem Gegenüber zum einen erstmal zu signalisieren, hey, cool, na, danke, dass du gespendet hast. Und zum anderen, hey, jetzt möchte ich dich kennenlernen. Ich möchte mehr über deine Interessen, deine philanthropischen Wünsche sprechen, um langfristig eine Beziehung aufzubauen im Großspenden-Fundraising, um einfach nachhaltig Großspender oder Großspenderinnen an eben eine Hilfsorganisation zu binden. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied zwischen Face-to-Face und Großspenden-Fundraising, dass es halt im Face-to-Face wirklich darum geht, diesen absoluten Quick-Win zu erzielen und diese unterschiedlichen Punkte, die wir im Major-Giving-Zyklus haben, eben die müssen im Face-to-Face halt schnell abgekaut werden.
Die
Und
werden, genau, ich sag mal,
ne,
der Zyklus wird innerhalb von, keine Ahnung, 60 Sekunden einmal durchgeballert, so irgendwie, oder
der wird
besten
ganz
Fall dann
schnell,
10 Minuten oder so, ne,
nee,
irgendwie.
10 Minuten ist für dich zu lang. Also ich würde mal so als 5 Minuten sagen. Und und da würde ich, wie gesagt, die Qualifizierung für mich sehen, nämlich kurz vor dem tatsächlichen Gespräch auf der Straße, die persönliche Ebene. Da finde ich wirklich heraus, mit wem habe ich es da zu tun und was ist ihm wichtig.
Also genau, gehen wir nochmal ganz zurück. Also ne, es wird jemand identifiziert, sympathische Person, was auch immer für Merkmale. Ich
Wird
spreche die an,
angesprochen.
genau, dann ersten drei Sätze zur Qualifizierung. Ne, hier geht es um Geld, hier geht es um Förderung, bist dabei, ja, nein, tack, geht's weiter oder bleiben wir im Gespräch? Dann kommt die schnelle Planung. Okay, ich möchte jetzt die Person auf 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro im Monat oder Jahresbeitrag 360 Euro, was auch immer, dann gewinnen. Und wie wird es dann geschafft, wirklich zackig zu diesem Ask dann auch zu kommen? Weil das, finde ich, ist wirklich gerade im Großspenden-Fundraising eine der Sachen, wo wir uns ja sehr gut verlieren können. Ne? Was weiß ich, nein, die Person hat noch nicht irgendwie genug Kaffee mit mir getrunken, ich muss noch mal und nee, ne, die Person ist noch nicht weit genug qualifiziert, wir müssen noch mal eine Runde drehen und so, wo wir uns die Zeit manchmal ja auch wirklich zurecht nehmen müssen oder können auch. Gleichzeitig im Face-to-Face-Fundraising haben wir diese Zeit nicht. Wir müssen zack irgendwie zu einem Abschluss kommen, weil die Leute wollen ja noch zu irgendwie shoppen gehen, keine Ahnung, Deichmann, was weiß ich, nein, ich wollte jetzt keine Werbung machen. Ne? Also das als großer Unterschied, oder?
Ja, also ich sehe das genauso wie du. Also vor allem nach der persönlichen Ebene geht es eben darum, die Leute halt schnell an das Thema heranzuführen. Und also ich habe das früher mit dem AIDA-Modell gelernt und auch weitervermittelt. Das hat mir immer geholfen, eine gewisse Art der Struktur in die Kommunikation reinzubringen.
Also AIDA, Attention, Interest, Desire, Action,
Desire,
ne?
genau. Und vor allem der Interest-Part war für mich dann auch einfach nochmal in drei kurze Parts, die man in einem Satz eigentlich abkaspern kann, gegliedert. Und zwar, wer sind wir überhaupt? Für wen stehen wir da auf der Straße? Ne? Also, wer sind wir? Dann, warum gibt es uns? Also eine wirkliche Daseinsbegründung für diese Hilfsorganisation. Und nach dem Warum eben auch eine Erklärung, was genau machen wir dafür beziehungsweise dagegen. Und dadurch schaffe ich es eben sehr schnell, sehr strukturiert, eben eine Daseinsberechtigung, den Need und eben auch eine Lösung anzubieten. Und wenn ich diese Lösung angeboten habe und eben den Passanten, die Passantin auf dem Weg emotional mitgenommen habe und am Ende der Lösung dann sage, hey, hast du nicht Bock, auch Teil dieser Lösung zu sein? Und darf ich dir kurz mal zeigen, wie das funktioniert, Teil dieser Lösung zu sein? Dann sind wir schon bei dem Ask im Prinzip. Dann wird nur noch mal kurz erklärt, wie funktioniert es. Und dann frage ich oder fordere ich, also, na, und das ist vielleicht auch noch mal ein kleiner Unterschied. Ich frage nicht nur, sondern ich fordere eigentlich schon mehr oder weniger auf. Na, also, beziehungsweise ich bitte am Ende.
Also
Genau.
dieses Zielstrebige, ne? Da würde ich mich gleich auch
Absolut.
nochmal mit euch drüber reden. Also haken wir mal einmal den Zyklus ab. Wir halten fest, der Zyklus im Face-to-Face-Fundraising wird in maximal 5 Minuten durchlaufen, inklusive Dank und Stewardship dann letztendlich, ne? Oder ne, Dankeschön und Stewardship, oder? Oder ist das dann eben die Journey, die dann die Organisation als Insgesamtes aufsetzt, dass sie sagt, okay, was passiert denn dann im Anschluss, wenn jemand gewonnen wurde auf der Straße? Wie geht es dann weiter mit der Journey, ne? David, ihr seid gerade in der Kampagne drin. Kannst du da einen Einblick geben? Also, wenn ich jetzt geworben werde für German Watch auf der Straße, bekomme ich dann anschließend die SMS, wenn ich quasi zu meinem Schuhladen gehe und mir da neu die neuen Schuhe habe, habe ich dann schon die SMS auf dem Handy, wo dann drin steht, vielen Dank und deine Spende macht einen Unterschied. Bekomme ich eine Woche später dann eben das Einladungsschreiben oder herzlich willkommen in der Organisation? Wie sieht es bei euch gerade aus, David?
Ganz genau, du hast es fast
Schon eins
perfekt.
verraten,
Hast
verdammt.
du vor kurzem bei uns mitgemacht?
Nein.
Aber nein, ja, tatsächlich. Also ich würde das Stewardship, glaube ich, dann nicht mehr nur im Face-to-Face sehen, sondern die Beziehungspflege ist dann ja viel, was sozusagen über den Service und die Informationen, die dann im Nachhinein, also die gesamte Journey, dann jemand als Dauerspenderin oder Fördermitglied dann macht, das würde ich schon eher nicht nur im Face-to-Face sehen. Und ich würde, glaube ich, noch eine Sache sagen, auch wenn es jetzt hier nach diesen 5 Minuten und sehr kurzer Zeit klingt, ich finde, in diesen 5 Minuten, und es sind nicht immer nur 5 Minuten, ne, wenn es ein gutes Gespräch ist, dann geht es auch gerne mal 10 Minuten oder dergleichen irgendwie. Da investieren dann Dialogerinnen schon die nötige Zeit, um auch das finde ich gerade wichtig, dass das nicht darüber kommt, als wäre alles hauruck, sondern wenn jemand mitgemacht hat, dann wird das wirklich inständig, authentisch und mit Zeit bedankt. So, und genau, aber es passiert trotzdem sehr zielstrebig in 5 bis 10 Minuten. Und da passt aber auch dann einfach viel rein. Ne? Was man aber, glaube ich, bei dem Instrument Face-to-Face einfach hat, warum ist das so kurz? Die Leute kommen ja aus einem völlig anderen Kontext zu dir an den Stand und haben was völlig anderes im Kopf. Und wenn du sie mit 10 Minuten Präsentation und Aufsatz irgendwie überlädst, dann ist einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit, glaube ich, nicht so hoch und aber auch die, ja, es ist einfach dann zu viel für die Menschen. Deshalb große Qualität von Face-to-Face-Anhalt halt wirklich auch kurz und knackig und auf den Punkt zu sprechen, zu Dinge vorzustellen und rüberzubringen.
Und das, da würde ich vielen Kolleginnen und Kollegen im Großspenden-Fundraising wirklich eine Scheibe von abwünschen, ne? Also auch wünschen, diese Zielstrebigkeit. Also wirklich dann mal zu sagen, okay, ja, jetzt gehe ich diesen Schritt und jetzt gehe ich in das Ask-Gespräch und wir haben genug kultiviert, wir haben genug Beziehungen geführt hier. Jetzt müssen wir auch mal über die große Spende reden, ne? Und das hilft euch auch, oder nehme ich jetzt so mit, ne? Also wirklich diese Zielstrebigkeit zu haben. Konstantin, du schmunzelst so.
Ja, ich schmunzle so, weil es bei mir tatsächlich am Anfang eher das Gegenteil war.
Ah, wirklich.
Dass ich eher dieses Bedürfnis, das innerliche Bedürfnis gespürt habe, diesen Prozess schnell abzuwickeln, weil ich es eben noch aus dem Face-to-Face eben so kannte. Und dadurch, dass ich eben Coaches hatten, eine Weiterbildung genossen habe im Großspenden-Fundraising, ist mir einfach bewusst geworden, dass ich mich halt an mancher Stelle, vor allem im Kultivierungsprozess, einfach vielleicht ein bisschen bremsen sollte und einen Touchpoint mehr erzeugen sollte. Nichtsdestotrotz, ja, bin ich jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe das für mich gut eingestellt und es ist, glaube ich, einfach, also für mich ist es immer wichtig, sein Ziel, sein eigentliches Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und Ich habe immer das Ziel im Auge, den Spender glücklich zu machen und eben möglichst viel für die Hilfsorganisation rauszubekommen. Das heißt, ich probiere alles irgendwo natürlich auch mit einem Sinn und mit einem Ziel zu verbinden.
Jetzt möchte ich nochmal auf ein Thema gehen, auch Thema Motivation. Ich stelle mir das so vor, oder ich weiß ja auch von Face-to-Face-Land, wie das da so abläuft. Ihr sitzt dann oder die Face-to-Faceler werden in irgendeine Wohnung eingemietet für eine Woche. Das hört sich dramatisch an, oder? Aber so ist es doch, glaube ich, ne? Und dann, wenn so durch Deutschland getourt wird, keine Ahnung. Und dann wird viel Red Bull getrunken, glaube ich auch. Nein, das sind jetzt alles sehr. Aber ich kenne, habe halt auch ein paar Freunde, Kollegen, die im Face-to-Face unterwegs sind. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel verraten. Nein, aber wie schafft ihr es oder wie schaffen es Face-to-Faceler wirklich, sich jeden Morgen wieder neu zu motivieren, auf die Straße zu gehen? Ist es letztendlich nur das Geld und die Challenge irgendwie, ich will heute 8 oder vielleicht sogar 10 schreiben, keine Ahnung? Also wie schaffen das Face-to-Faceler, sich zu motivieren? Denn das gleiche Thema haben wir ja im Großspenden-Fundraising auch, ne? Wir sitzen dann da vor der Person, die uns 100.000 spenden könnte und dann sagt die Marie, ja, musste aber eben doch nein im letzten Gespräch. Und wir sind erstmal down, weil jetzt kann das Projekt nicht umgesetzt werden oder wird verzögert, weil das Geld noch nicht da ist, ne? Und wie schaffen wir es da, uns zu motivieren? Wie schaffen das Face-to-Faceler, sich zu motivieren? Wie habt ihr es geschafft?
Ich fange einfach mal an.
Ja.
Ich habe ein starkes Bauchgefühl, vielleicht einen Faktor, der gar noch, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Unterschied, aber auch eine Qualität, die Face-to-Facelerinnen in Fundraising-Abteilungen reinbringen können, wenn sie da landen. Ein ganz, ganz großer Faktor im Face-to-Face ist das Thema Teamplay. Also, dass man dort eben mit anderen zusammen unterwegs ist. Man steht nie alleine an dem Infostand, sondern man steht mit 2, 3, 4, 5 anderen und es ist einfach. Es ist immer Teamarbeit und ich glaube, das ist auch eine tolle Eigenschaft, die Face-to-Facer, wenn sie da Jahre Erfahrung haben, mitbringen, ne, sind einfach immer Teamplayer. Und darüber wird eigentlich sehr viel aufgefangen. Ja, ich glaube, es ist schon auch einfach eine viel, viel Grundüberzeugung da, ne, dass was wir da machen, ist ja wirklich was Gutes. Wenn man am Ende irgendwie, ich habe das oft gemacht, dann nach Kampagnen, wir haben ja wirklich, ich weiß es nicht, Millionen an Jahresbeiträgen für unterschiedliche NGOs pro Jahr generiert. Und das habe ich dann mit Dialogern mal durchgerechnet. Und das war schon auch einfach eine Mission, die, glaube ich, Face-to-Faceler haben. Das ist gar nicht so. Diese Red Bull und Halligalli und den Ruf, den es häufig hat. Nein, da sind, glaube ich, schon viele Leute dahinter, die das wirklich aus dem Gefühl machen, hey, ich kann gut, ich merke, ich kann hier gut verkaufen, das ist ja eine Art von Verkauf auch und ich kann gut fundraisen. Und das, was am Ende bei rauskommt, ist aber einfach etwas, was einen großen Impact hat und deshalb mache ich das. Und ja, ich glaube, von Tag zu Tag die Motivation, Teamplay eine große Rolle und ich glaube, man lernt einfach, wie in wenig anderen Tätigkeiten bekommt man eine Frustrationstoleranz mit oder lernt zu trennen. Es ist natürlich, dass wenn man irgendwo an einem öffentlichen Ort steht, dass es dann Leute geben wird, die gar nichts mit einem zu tun haben wollen. Vollkommen normal. Ist einfach so. Und das Tolle ist aber, es gibt auch ganz viele Leute, die eben gerade Lust haben oder die nach so einem Gespräch dann sagen, wir hatten es jetzt vor 2 Wochen, waren wir in Freiburg mit unserer Germanwatch-Kampagne und da kommt bei so einem Gespräch dann manchmal am Ende raus, hey, wow, ich kannte eure ganzen Erfolge und wusste gar nicht, dass ihr das
Dass ihr
seid,
dahinter steckt,
dass
ne?
ihr
Ja,
dahinter
cool.
steckt. Was ist das denn für eine tolle Arbeit? Ich unterstütze die sehr gerne. Sowas kommt dann bei so einem Gespräch raus und das ist ja, ich glaube, da kommt ganz viel Motivation dann auch dabei raus, ne, neben dem finanziellen Aspekt und so weiter. Aber es ist schon einfach etwas, was Impact bringt, Fundraising ja insgesamt. Und ich glaube, das haben Face-to-Facelerinnen auch sehr, sehr stark drin.
Ja, also was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, ich finde Fundraising an sich einfach eine unglaublich tolle und privilegierte Art zu arbeiten. Es ist, finde ich, unglaublich privilegiert, Geld zu verdienen und auf der anderen Seite was Gutes zu tun. Und Das ist halt, fand ich, oder das finde ich für mich einfach was Wundervolles, eben diese zwei Aspekte in meinem Leben zu vereinen. Genau deswegen habe ich eben auch im Fundraising was gefunden, wo ich mich einfach wohlfühle, weil ich eben den Sinn in meiner Arbeit, die Wirksamkeit meiner Arbeit einfach ganz klar sehe und auch tatsächlich ja im Prinzip auch ganz klar anhand Zahlen sehen kann, was ich wirklich gemacht habe. Es ist auch teilweise also eine sehr ehrliche Arbeit. Und das persönlich, diese Kombination, das war immer für mich so der Hauptmotivationsfaktor zu wissen, okay, du verdienst hier damit dein täglich Brot und du tust aber damit auch noch was unglaublich Gutes, und zwar an Orten, die vom Großteil der Gesellschaft einfach vergessen werden, oder von Themen, die einfach sehr relevant für unsere Gesellschaft sind. Und das ist halt was mir persönlich Kraft gegeben hat, wenn ich bei Minusgraden auf der Straße stand oder eben bei Regen total durchnässt noch Menschen um 18 Uhr angesprochen habe. Also das war so auf jeden Fall ein großer Faktor für mich. Aber ich bin auch total bei David. Ohne das Team wäre das nicht möglich gewesen.
Was für ein Schlusswort. Ich hätte noch viele weitere Fragen, aber das ist so ein wunderbares Schlusswort. Das Team ist, ja, das lassen wir mal so stehen. Und wir könnten jetzt noch über Relevanz der Ethik sprechen, über ein richtiges Mindset. Aber ich glaube, wir können jetzt auch durch die letzten 40 Minuten oder so da einiges auch mitnehmen für das richtige Mindset, egal in welcher Fundraising-Disziplin, denn auch in anderen Disziplinen oder Maßnahmen brauchen wir viel Motivation. Wir machen an dieser Stelle mal einen Cut, einen Schnitt. Ich danke euch beiden ganz herzlich für diese Einblicke in eure beiden Disziplinen, Face-to-Face-Fundraising und Großspenden-Fundraising. Bleibt unbedingt jetzt noch hier in der Leitung, ihr beiden, an alle anderen. Vielen Dank fürs Zuhören. David, Konstantin, schon mal vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und dann hören wir uns wieder bei einem nächsten Fundraising-Podcast. Bis dann. Tschüss.